Der Brunnen singt. Der Brunnen vor dem Haus am Dorfplatz war kein Kunstwerk. In wem hat so welle Zinko Hasseis sein können? Und weil sie niemandem Zinko ist, als ein Brunnen mitten im Dorf wie gemacht war für ein Werk von einem Steinhauer, ist es eben nur ein ganz gewöhnlicher Brunnen gewesen. Ein langer, breiter und tiefer, steiniger Trog. Ein Brunnenstock und eine eisige Röhre. Was der Brunnen im Dorf zu bedeuten hatte, an das hat kaum jemand gedacht. Er ist gelaufen. Mehr hat es nicht gebraucht. Aus den Häusern sind die Frauen und die Kinder Kessel unterstellen. Der Müller ist die Rosse tränken. Der Beck hat die Rovelumpen im Brunnentrag ausgewaschen. Und der Schmied ist manchmal von der Schmittenbrücke weg, einen glühenden Wagenreif löschen. Der Brunnen ist gelaufen. So selbstverständlich wie die Zeiger am Kirchenzeit oben. Die Frauen haben ihre Wäsche zum Brunnen gebracht, haben einander über eine Tragie von ihrer Romus erzählt, wo sie den Tag ausgehauen haben. Und manchmal hat eine Neuigkeit gehabt, etwas, was im ganzen Dorf noch gar niemand gewusst hat. Dann sehen sie auf der schmalen Seite vom Brunnentrag ganz nah zusammengestanden und man hat ihnen angesehen, ob es etwas Lustiges oder etwas Trauriges ist, was sie einander zu berichten hatten. Es war meistens etwas Schlimmes gewesen. Manchmal etwas so Trauriges, als die Frauen mit den Scheibenzöpfen ein bisschen Augenwasser abputzt haben. Und gemerkt sind sie ganz zuletzt noch eine Nacht zusammengestanden und haben gesagt, sie hätten dann nichts gesagt. Dann sind sie gegangen und es hat dann gedacht, dass sie schon alles vergessen, weil der Brunnen gar keine Zeit hatte, etwas aufzuhalten. Aber nicht nur die Frauen sind zum Brunnen gekommen, auch die Männer haben einander am Trog ihre Geschichten erzählt. Ein bisschen andere wie die Frauen, nicht ganz so traurige und nicht ganz so lange, weil sie ja am Abend in der Binden um den Tisch herum können weiterfahren, während die Frauen daheim die Kinder ins Bett gelegt und den Haushalt aufgeräumt haben. Ich war froh, als wir den Brunnen vor dem Haus hatten. An warmen Sommerabend, wenn die Tagheiterin kaum gebrochen und die Nacht in den langen Tülen oben geräubt ist, habe ich das offene Gefeisterläuferli gehört, bei den Brunnen auf dem Platz, wo es läuft und läuft. Man hört noch Leute, die einander gute Nacht sagen. Das Küfersfrau kommt mit ihren Geissen von der Almend runter, lässt sie noch am Brunnen trinken und güngelt mit ihnen durchs Dorf ab. Ich höre in meinem Bubenkämmerlein noch, wie es Kirchenzeit schlägt. Wie der Wind dann hin und dort die Wirtshaustüren schlätzt und wie es Müllers Bläss angeht. Dann wird es ganz still und es bleibt nur noch der Brunnen. Der Brunnen, der gar keine Zeit kennt und Tag und Nacht weiter und weiter läuft. Wie das auch kommt, habe ich manchmal gedacht, dass so ein Brunnen einfach immer laufe. Von einem Ort her müsste doch das Wasser kommen. Ob es echt dort, wo es herkommt, noch viel hat. Und ob es echt gar nie ein Ende hat. Wie lange hast du der Brunnen schon laufe? Sicher schon 100 Jahre. Und wie lange hast du echt noch werde laufen? Einmal hat es mir gedacht, müsste doch fertig sein. Ich habe manchmal an einem Abend vor dem Einschlafen probiert, weit, weit vorauszudenken und dort zu kommen, wo das Ende ist. Aber immer wenn ich gemeint habe, ich sehe am Ende, habe ich gemerkt, dass ja der Anfang ist. Und dann habe ich wieder weiter gedacht. Noch viel weiter. Aber es hat alles nichts abgedreht. Das Ende war immer wieder der Anfang gewesen. Wie beim Brunnen, der vom Platz raus gelaufen ist. Einmal an einem heissen Sommertag kommt ein kleines Frau durchs Dorf auf. Sie treten aus ihrer Kräzen am Rücken mit Schuhschnüren dran und Hosengalgen. Ich stehe im kalten Brunnenwasser innen. Sie kommt auf mich zu und stellt ihre Krämerladen auf den Brunnenrand. Sie trinkt aus der hohlen Hand Wasser von der Brunnenröhre und netzt die lederige Haut an der Stirne. Sie ist das beste Wasser, Land auf, Land ab, sagt sie und berichtet mit mir in einem gespässigen Bauerdeutsch, das ich noch gar nie gehört habe. Ich habe Freude, dass es jemanden gibt, der unser Wasser diesen Weg rühmt. Sie kommen schon mehr als 30 Jahre ins Dorf, sagt sie. Sie stellen jedes Mal beim Brunnen ab und können nicht genug von dem küstigen Wasser trinken. Einen so einen guten Brunnen gäbe es wunderselten. Es hat sich die Leitung drin herumgerät im Dorf. Die Hausiererin sei am Brunnen. Die Hausiererin, die alle Jahre einmal vorbeikommt. Die können Wärze vertreiben und im Gemeinschreiber das Gesicht genommen haben. Die Mädchen und Buben sind hinter allen Häusern hervorgekommen. Die Käufersfrau ist mit den Geissen dahergekommen, der Müllipeter, die Bintenwirten und der Beck schauen. Und es hat um den Brunnen um gleich ausgesehen, als wenn ein Wunder passiert wäre oder wenn man erwartet, dass es passieren ist. In dem runzligen Haus ihrer Frau Ali hat scheint es gar nichts ausgemacht, dass er so viele Leute hatte. Es hat in seiner freundartigen Sprache angefangen zu erzählen. Und ganz zuletzt, als die Kräze schon angehört hat, hat es noch gesagt, es werden Zeiten kommen, wo man im Dorf um jeden Tropf von dem Brunnen froh wäre. Vielleicht geht es gar nicht lang. Die Leute haben einander angeschaut, viele haben den Kopf geschüttelt und andere sind zusammengestanden und haben noch lange miteinander geredet. Da hat die Hausiererin die Kräze genommen und ist im Sagibach noch hinterher. Im Dorf war ein Tag fast gleich wie der andere. Der Brunnen ist gelaufen, wie immer. Die Kinder sind auf Wasser reihen. Die Frauen haben gewaschen und der Beck hat vor jedem Schutzbrot der Ofenlumpen im Trog gedünkelt. Der Schmied ist mit glühenden Eisen an den Brunnen gekommen und die Küfersfrau mit den Geissen. Alles hat geheuschen und gereicht und gebraucht. Die Leute haben sich selber zu den Guten gezählt. Sie sind viel zu Kille gegangen und haben im Sommer das Kreuz gemacht, wenn das Gewetter lehnt hat. Aber es hat nie jemand daran gedacht, dass der Brunnen eigentlich ein unerkanntes Geschenk war. Der Brunnenmeister war ein grosser und ein gescheiter Mann. Wenn er kerzengerad durchs Dorf abzulaufen kam, hat er am Brunnen vorbei immer 4-5 kürzer Schritte an, hat geschaut, wie das Wasser läuft und hat den Brunnentrag noch sauber sei. Der Brunnenmeister hat es mitgedacht. Der wird uns auch wissen, wo das Wasser herkommt. Man hat den Mann gesehen, als er mehr weiss als der andere. Er war überhaupt anders gesehen als alle anderen. Hat es mit allen gut gemeint und hat ihn gar niemandem geflederleckelt. Der Brunnenmeister hat viel gegolten im Dorf. Die gleiche Zeit, wo die Hausiererin durchgegangen war, ist er mehr als sonst am Brunnen gestanden. Er hat manchmal lang das Wasser angeschaut, das zu den Röhren ausgelaufen ist. Und man hat den Mann gesehen, als er über etwas nachsinnt. Und einmal habe ich ihn gefragt, wie ein Bub den Vater fragt, was das bedeuten hat, was die Hausiererin gesagt hat. Der Brunnenmeister hat mich zuerst eine Weile angeschaut. Da macht er nichts. Lach du das los ein, Bub. Wo eigentlich das Wasser herkommt, hat er ihn weiter gefragt. Von den langen Tülen runter, hat er gesagt. In den langen Tülen runter hat es eine grosse Brunnstube. Da ist er vom Brunnen weg, durchs Mülligässli hinterher. Ich habe nur noch gehört, wie er zu ihm selber sagt, es wäre nötig, dass wieder einmal regnen könnte. Nach dem gleichen Nachmittag bin ich durchs Dorf hindern und gegen den langen Türen schaue, die Brunststube suchen. Ich habe sie zoberst in den Mulden gefunden. Es ist eine schwere Steinplatte drauf gelegen. Die Sonne sticht fast senkrecht vom Himmel ab. Die Platte ist warm als wie ein Ofen. Ich laufe barfuß drauf herum und meine, ich höre etwas. Im Wald rauchen manchmal Wildtauben. Blauglänzige Fliegensurmer um die blutten Beine herum und grühen zwischen die auf dem warmen Brunststubendeckel. Ich hocke am Rand von der Steinplatten ab. Von daher kommt das Wasser, das daheim vor dem Haus zu den Röhren ausläuft. Der Brunnenmeister hat es gesagt. Wenn es der Brunnenmeister gesagt hat, ist es wahr. Es muss tief zum Hubel auskommen. Es muss viel Wasser haben am Boden innen. Man sollte die Steinplatten ablöpfen und drin abschauen. Vielleicht sieht man den weiten Boden nie. Und es kämen vielleicht Herdmandli zum Berg aus und geben ihm ganz kaltes Wasser zu trinken und hätten einen grossen Schlüssel, wo sie mit dem eisigen Tor auftäten. Und dann könnte man reinschauen und sehen einen grossen blauen See. So einen grossen, als wir immer wieder am Anfang wären, wenn wir meinten, wir wären am Ende. Und das Dorf hat für 100 und 100 Jahre genug Wasser. Die Leute brauchten gar nie zu streiten darum. Und wenn ich mit meinen Gedanken im Boden innen war, in einer verborgenen Welt, die noch gar niemand gesehen hat, hat es mich immer wieder gedunkt, ich höre etwas. Es war eine Art ein Singen. Ganz hübschali, hübschali. Ganz fein und weit weg. Schließlich habe ich gemerkt, das muss in der Brunnstube innen sein. Ich habe den Kopf abgelegt auf die warmen Steinplatten und habe ganz eigentlich gehört. Jetzt habe ich es gehört. Ich habe es zuerst gar nicht trauen zu glauben. Der Brunnen singt, habe ich laut ausgerufen vor Freude. Der Brunnen singt. Ich bin wieder und wieder auf die Steinplatten gelegen und habe im Boden nie gehört. Es singt und singt, ganz gleichmäßig. Manchmal dunkt es einem, es sei eine einzige Stimme und hängt hier um den ganzen Chor. Und manchmal ist es hier zu hören, als wenn man noch weit unten einen Orgel gehört dazu. Schließlich bin ich einer Freude aufgesprungen, bin über den Hobel runter von den langen Türen weg gegen das Dorf zu und habe gerufen, der Brunnen singt, der Brunnen singt. Ich habe zuerst gedacht, ich will das ganze Dorf abspringen und rufen und zahlen Leuten sagen, der Brunnen singe in den langen Türen oben, was auch das für ein Brunnen sei. Als ich ins Dorf komme, sehe ich von weitem, was viele Leute hat um den Brunnen herum. Das Wagners Linie steht und der Posthalter, das Küfersfrau, der Beck und die Müllibüri, der Brunnenmeister und die Neinschullehrerin und ein Haufen Kinder aus dem Dorf. Was war denn passiert? Es ist fast nicht wert, dass man davon redet. Das Wagners Leni hat in der Müllibüri den Kessel unter den Brunnenröhren weggeschöpft und ausgeleert. Und wegen dem hat es so einen Kiefelte gegeben, als das Hauptdorf zusammengelaufen ist. Die wüsten Leute, habe ich gedacht. Und dabei sind in den langen Türen oben der Brunnen. Ich habe mich nicht mehr überhaupt bei jedem Satz auf den Brunnentrago gesprungen und da so laut, als ich auch können, in die Leute die gerufen, der Brunnen singt, der Brunnen singt. Zuerst ist alles still geworden und die Leute haben mich angeschaut und haben gar nicht gewusst, was ich gesagt habe. Der Brunnen singt, rief ich noch einmal. Das Wagners Leni hat auch gemeint, es gehe gehen sah. Es kommt auf mich zu, reisst mich ab dem Brunnentrag ab und holt mir eins um die Ohren um. Ich habe einfach nicht begriffen, dass die Leute so wüst sein können, wenn doch in den langen Türen oben der Brunnen so schön gesungen hat. Und ich habe noch einmal in die Leute gerufen, die Brunnen sind. Geht doch hören in den langen Türen oben. Da ist der Brunnenmeister kerzengrad mitten in die Schuppeln gestanden. Hat zuerst gar nichts gesagt. Hat eins ums andere angeschaut. Und hat mich schliesslich an den Achseln genommen und die ganze Nacht zu ihm zugezogen. Ich bin froh gewesen, als mich jemand verstanden hat. Tag für Tag war bleicher Himmel über das Tal gespannt gewesen. Die Luft hat zittert und an der Sonnenseite oben hat es angefangen gelb zu werden. Ich bin fast alle Tage in den langen Türen oben gesehen, hören, wie der Brunnen sieht. Einmal habe ich eine ganze Schuppel gespannt mitgenommen. Das Bintenwirt Zotti und das Becken Fritz und andere aus der Nachbarschaft. Alle haben den Kopf auf eine heisse Brunnenstube Deckel gelegt, aber niemand hat gehört singen. Sie gehen einfach das Wasser, wo wir Chöre laufen, haben sie gesagt. Sie hat schon etwas Gespässiges, als ich Chöre singen. Das Wagners Leni hat gesagt, ich singe den Fromm Fasten auf die Welt gekommen. Fromm Fasten Kind gehören und singen immer mehr als andere. Matten sind braun geworden, weil der lederige Boden vorgekommen ist. Am Morgen, wenn die Leute aufkommen, hat man sie zuerst gesehen, an den Kirchturm schauen, was die Wetterfahnen anzeigen. Aber es ist überhaupt keine Luft mehr gegangen und es hat sie wochenweise kein Wölkchen am Himmel gezeigt. Und schliesslich war es so weit, dass das Wasser aus der Brunnenröhre Tag für Tag dünner gelaufen ist. Kessel, wo sonst am Brunnen im Schwick voll waren, sind den ganzen langen Tag unter der Röhre gestanden und man hat aufgepasst, dass kein einziges Tröpfchen verloren gegangen ist. Der Beck und der Schmied konnten nicht mehr können zum Brunnen kommen, weil der Trog leer war. Und die Küfersfrau hat ihre Geissen in den Dorfbach abgeschickt, wenn sie Durst hatten. In den langen Türen oben hat der Brunnen nicht mehr gesungen. Ich bin immer wieder gelassen. Ich habe manchmal lang gewartet und bin traurig auf dem Brunnenstubenrand gehockt. Einmal am Morgen ist am Brunnen kein Tröpfchen mitgelaufen. Der Brunnenmeister ist ratlos am austrockneten Trog angestanden. Der Beck war wieder da gewesen. Der Schmied, der Posthalter und der Gemeinschreiber. Und sonst eine ganze Schar Leute aus dem Dorf. Die waren ganz still und traurig. Und andere haben geschumpfen und haben gesagt, dass man hier nichts machen. Es wäre am Gemeinderat zu schauen, dass etwas ging. Was haben sie nicht gewusst. Aber man hat denen wegen etwas tun. Am Sonntag hat der Pfarrer in der Predigt vom leeren Brunnen angefangen. Und hat gesagt, wie undankbar wir eigentlich sind. Und dass es kaum ein Mensch gäbe, an ein Geschenk Gottes denke, solange als der Brunnen laufe, ob wir aus dem Vollen schöpfen können. Ein paar Frauen haben geflennet in den Kirchen innen, und Männer sind spierbeinig mit gestarrigen Necken in den Bänken innen gehockt. Manche, die um den Brunnen herum daheim war, hatten selbst sonntige zwei Bätzler mit zum Geldsäckel ausgeknüppelt, wie der sonst. Der Gemeinderat ist zusammengekommen. Wir haben stundenlang gewährweiset. Ist auf den Dorfplatz in die Brunnenröhre hineinschauen. Und der Brunnenmeister musste in den langen Türen oben müssen, den Brunnenstubendeckel ablüpfen. Jetzt wird es dann sicher etwas gehen, zu geissen. Aber der Brunnen ist leer geblieben. Es gibt halt immer noch Dinge, wo sie nicht einfach die Leute organisieren und kommandieren. Das Tietu hat einen guten Wasserschmöcker, warum als man nicht den Läugel kommt. Der Gemeinderat hat den Läugel noch zwei dazu, einen aus dem Bernbiet und der andere aus dem Mäntlibuch. Einen ist mit einer gegabelten Haselrute in den langen Türen oben rum und hinten gelaufen. Der andere hat mit einer eisigen Spirale gerüttelt und der aus dem Bernbiet hat zum Wassersuchen eine schwere Sackkur gebraucht. Zuletzt hat jeder etwas anderes gesagt. Aber keiner hat den Brunnen können zu laufen machen, wie viele Leute gemeint haben. Aber etwas ist doch gleich gegangen. Wir hätten in den langen Tülen oben angefangen, in Berge zu graben. Wir sollten Wohlfahrt verreisen, haben viele Leute gemeint. Vielleicht auf Einsiedeln oder in Gurmund. Aber andere haben gesagt, man soll doch jetzt zuerst schauen, was in den langen Tülen oben vorkommt. Wenn es Gottes Willen sei, können wir die Kosten mit den Wohlfahrtern sparen. Der Müller, der die Ross nicht mehr konnte tränken, hat die Frau in die Pfarrhofene geschickt, um zu fragen, was für einen Heiligen als gut sei für das Wasser. Er verheißt ihm sofort die 20er-Note. Aber Geld drücken sie natürlich erst nachher. Schließlich können wir ja das Geld auch nicht im Dreck zusammenlesen. Die Rechnung ist immer schlimmer geworden. Der Boden hat Spalten bekommen. Man hat gehört, es laufen auch andere Brunnen nicht mehr. An einem späten Nachmittag, wo das ganze Dorf vor den Häusern gestanden ist und an den Himmel geschaut hat, weil es ausgesehen hat, als wenn es das Wetter gäbe, ist einer in grossen Sätzen von den langen Tülen gekommen und hat berichtet, es habe ein Unglück gegeben. Der Graben sei eingekehrt. Die Leute aus dem ganzen Dorf sind wieder zum Brunnen gekommen. Die Frauen haben gebrüht und die Männer haben Köpfe hangen und sie still sehen wie der leere Brunnen. Der Brunnenmeister liegt verschüttet unter Meter tief im Herd im Graben unten, hat es geheissen. Man hat es fast nicht glauben können, weil es ihm gedunkt hat, das Dorf hat gerade jetzt kein Mensch so nötig wie der Brunnenmeister. Es war kein höchstes Amt, das er hatte, aber er war der, der ohne grosse Geschichten zu machen im Dorf den Halt gegeben hat. Das Dorf ist ihm vorgekommen wie ein Friedhof, wo der Brunnenmeister tot im Haus gelegen ist. Die Häuser sind da gestanden wie Grabsteine, mit dem leeren Brunnen mitten drinnen. Da haben sie am Morgen den Brunnenmeister in den Friedhof runtergetragen. Es hat den ganzen Berg Kränze und Blumen gegeben. Schließlich war er doch der Brunnenmeister gewesen. Die Frau ist mit ihren drei Kindern schwarz angelegt hinter dem Sarg gelaufen. Das Käufer, die Frau, hat ihnen mit Kleidern ausgeholfen. Nach der Kirche sind die Leute vor der Kirche draussen schuppelweise zusammengestanden und haben gesagt, hoffentlich haben sie jetzt den Bauch korrekt. Und sie ist tatsächlich noch den gleichen Tag gekommen. Nicht nur geschwind ein bisschen, es hat eine ganze Woche lang geregnet. Die Leute haben am Brunnen aufs Wasser gewartet. Und einmal an einem Abend hat der Brunnen langsam angefangen zu laufen. Am Morgen darauf ist er gelaufen, wie er sonst immer gelaufen war. Und in den langen Tülen oben hat es in den Brunnenstuben innen wieder gesungen. Ich habe gelost und gelost. Und es hat mich gedacht, wir müssen doch für so ein Geschenk auf eine Art Danke sagen. Ich wollte wieder ins Dorf abspringen und sie allen Leuten gehen in die Häuser rufen, den Brunnen singe ich wieder. Aber auf dem Weg ist mir zu sinken, was mich die Leute ausgelacht haben, wegen, es sei einfach das Wasser, das laufe. Der Brunnen ist gelaufen. Der Trog war wieder voll wie sonst und die Leute aus dem Dorf sich auch Jesu unterstellen. Der Beck ist wieder mit dem Ofenlumpen. Der Schmied mit den feurigen Eisen und die Käufersfrau mit den Geissen. Und der Müller ist wieder die Ross getränkt. Mit den 20er Noten im Sack, wo er verheissen hatte, wenn das Wasser kommt. Er behält sie jetzt gleich. Schließlich können er nichts dafür, als das Wunder nicht stattgefunden hat. Es sei doch halt korrekt.